Ja, schönen guten Tag. Wir sind mal wieder zusammen und zwar im Gespräch. Ich freue mich, dass ich zwei Gäste begrüßen kann. Einerseits fange ich jetzt hier mal an mit, ich sage es jetzt auch ganz vollständig, Dr. Dieter Dehm. Ist auch ein guter Freund des Senders, war schon öfters hier. Und er hatte die Idee, den Herrn Höcke einzuladen, Herrn Björn Höcke. Ich begrüße Sie. Ich fand das gleich sehr spannend, weil Herr Dehm ist derjenige, der ursozialdemokratisch, dann Mitbegründer der Linken und dann ausgetreten oder ja, ausgetreten, glaube ich, aus den Linken, bei der Abspaltung BSW aber nicht dabei ist oder darf sein oder was auch immer. Es gibt auf jeden Fall dort eine sehr interessante Entwicklung und er ist jetzt parteifrei. Und Sie sind der Fraktionsvorsitzende der AfD in Thüringen und man könnte sagen, für gewisse Kreise der meist gehasstete Menschen in Deutschland, zumindest sind sie sehr bekannt. Also, ihr Name ist sozusagen schon zur Marke geworden. Darüber werden wir uns auch vielleicht unterhalten, wie das kommt, sowas, wie das sich entwickelt. Aber eingangs möchte ich sagen, warum das so spannend ist und warum ich auch gerne dieses Gespräch führe, weil ich glaube, dass Thüringen das kulturelle Herz Deutschlands ist und möglicherweise sogar das kulturelle Herz Europas. Und ich hatte es im Vorgespräch schon gesagt, ich glaube auch, dass Thüringen sowas wie die Lehrwerkstatt für die Welt sein kann. Wir können vermitteln, wie Dinge geregelt werden können, zumindest friedliche Übergänge zu organisieren. Und die passieren natürlich nur im Dialog. Und unser Konzept oder mein Konzept und das auch meiner Frau ist im Grunde genommen, und das ist jetzt am Wochenende auch hier in der Burg, das ist ein Friedenskongress, da geht es Frieden und Dialog. Möglicherweise im nächsten Jahr, wenn wir es fortsetzen wollen, die heißt es vielleicht Frieden und Dialog. Ja, aber wir haben auch die Zielsetzung zu sagen, im nächsten Jahr werden wir es mehr an Jugendliche und an junge Menschen mit Erwachsenen in dieses Gespräch und in den Dialog zu kommen. Und das uns heute soll uns jetzt im Grunde ein bisschen in diese Richtung bringen, weil ich glaube, wir haben eine politische Konstellation in Thüringen, die ist einzigartig. Wir haben hier eine Situation, wir haben eine Regierung, die hat keine Mehrheit. Und diese Regierung, die jetzt zusammengeschoben worden ist zwischen CDU, SPD und BSW, braucht, wenn sie etwas entscheidet, mindestens eine Stimme. Oder man kann auch manchmal manches mit einem Minderheitsvotum vielleicht durchsetzen, wenn einer krank ist oder weiß ich was. Aber das ist auf jeden Fall eine Notwendigkeit, dass alle anderen Parteien gegen sie sich einigen müssen. Und interessanterweise haben wir jetzt gegenwärtig eine Diskussion, alles ohne die AfD. Und im Augenblick, und deswegen gefällt mir heute der Termin, dass wir mit Ihnen reden, weil die CDU jetzt ja richtig ins Schleudern gerät. Was machen Sie denn jetzt mit der AfD? Und unser Innenminister hat jetzt gestern auch noch so eine Scherzrakete losgelassen und hat gesagt, alles das, was die AfD fragt, das ist von Moskau ferngesteuert. Da musste ich schon tief durchatmen und sagen, was ist denn jetzt los, dass ein Innenminister das Recht des Abgeordneten nach Frage und Offenheit und so weiter jetzt diskriminiert, dass das alles von Moskau gesteuert wird. Da kann etwas nicht stimmen bei ihm im Bewusstsein. Ich will auch nicht über ihn jetzt heute reden, aber ich sage nur, das ist das ganze Setting, was wir gegenwärtig in Thüringen haben. Und deswegen würde ich jetzt anfangen mit dem Dieter. Du hattest ja die Idee, dieses Gespräch zu führen, weil es dir auch darum geht, über das gemeinsame Nachdenken, wie man in Deutschland oder wie man in der Friedensfrage oder in anderen Fragen, wie man zusammenkommt und dass das mit Dialog geschehen muss. Und da bist du jemand, der auch bei der BSW kritisiert wird. Manche haben gesagt, den darf man nicht einladen mit seiner Affinität zur AfD. Kannst du uns da kurz mal einführen?
Nee, meine Affinität zur AfD ist erst einmal eine Affinität zum Dialog. Deswegen ist der Begriff richtig. Ich bin für eine historische Verständigung. Was machen wir in den USA? Biden und Kamala Harris waren nun nicht die Wunschkandidaten der, wie ich denkenden, parteilosen Marxisten. Trump etwas mehr, aber Trump ist nun auch teilweise ein Spinner. Man braucht hier Dialog. Wäre Bernie Sanders und Trump im Gespräch, könnte ich mir mehr davon versprechen. Was ist in Russland? Das ist der Putin, der ist nun auch nicht ein linker reinster Sorte, aber der arbeitet mit der Kommunistischen Partei zusammen. Das ist ein Dialog. Was macht China? China ist in den BRICS-Staaten, da sind unappetitliche Figuren aus der iranischen Führung, aus der Führung arabischer Länder, da ist ein Dialog gefragt, ein völlig neues Kapitel historischer Verständigung. Wo man hinschaut, brauchen wir ein neues Kapitel. Und deswegen sitzen wir hier, weil ich glaube, dass unterschätzt wird der Extremismus aus der Regierung und stattdessen eine Fabel erzählt wird vom Extremismus der Ränder. Die Ränder, das ist dann angeblich rechtsextrem und linksextrem, was dazwischen ist, nennt man dann Querfront. Das ist, die Welt ist eine Scheibe und nicht ein räumliches Gebilde in dynamischer Bewegung. Ein völlig, wie ich finde, altertümliches Geschichtsbewusstsein. Und deswegen bin ich für das Gespräch, für das Neuaufschlagen, um kennenzulernen, hielte ich Herrn Höcke für einen Faschisten, was ich früher mal gemeint habe. Würde ich nicht mit ihm so hier sitzen, weil ich ihn nicht dafür halte, nach eingehender Prüfung und mir nicht vorschreiben lasse, jemand dafür zu halten, den ich nicht dafür halte. Sitzen wir hier und versuchen in einem Gespräch mit offenem Visier Fragen der Geschichte und auch der Lokalpolitik zu klären und anzusprechen.
Ja, und ich denke an Sie gerichtet, wir haben ja diese Notwendigkeit des Dialogs. Meine Vorstellung wäre ja die, wenn ich eine Pattsituation habe, muss man in den Parlamenten ja irgendwie so zusammenkommen und sagen, jetzt machen wir eine Politik im Interesse der Bürger und dann müssen wir alle zusammenholen und alle Ideen zusammenbringen und dann findet man Konsens auf irgendeinem gemeinsamen Weg und sagt, okay, das könnten wir zusammen machen. Und Sie erleben ja etwas anderes. Alle versuchen irgendwie Konsens zu finden, aber gegen Sie. Und das ist ja aus dem Erleben, das machen Sie ja schon lange, dieses Erleben. Wie beurteilen Sie eigentlich diese Situation, dieses Ausgrenzen, Ihre Erklärung dazu? Weil im letzten Landtag haben Sie dann in einem kleinen Statement darauf, den wir auch ausgestrahlt haben, wenn Sie nicht das Gespräch führen, müssen wir halt so lange warten, bis die AfD 50% kriegt und dann machen wir es alleine. Aber wir wollten ja eigentlich jetzt mit einbringen und so weiter. Und das ist nicht natürlich jetzt der Situation geschuldet, wie es ist. Aber wieso ist Ihrer Meinung nach diese Position so eindeutig? Weil ich kann es nicht nachvollziehen, eine 6% SPD will das Verbot der 40% AfD ist ja irgendwie widersinnig, so wie auch der Innenminister mit seinen Formulierungen da widersinnig ist. Wie schätzen Sie das ein in der Situation? Und ich habe den Eindruck, Sie müssten wirklich nur abwarten. Sie müssen sich gar nicht aufregen. Also wenn es so weitergeht, wird die Abstimmung mit den Füßen passieren. Das ist für mich so klar wie Kloßbrühe. Ja.
Das ist, Herr Böhm, so klar wie Kloßbrühe. Deswegen hat mich auch schon seit einiger Zeit eine tiefe Gelassenheit in Besitz genommen. Was Dieter Dehm gesagt hat, dem kann ich nur beipflichten, das Gespräch ist die Grundlage von allem. Das Gespräch, die Begegnung zwischen Menschen ist eigentlich das tragende Element oder das, was ein Leben auch fruchtbar macht, das individuelle Leben, aber es ist auch eine Notwendigkeit für das soziale Leben. Und mit Blick auf unser Staatswesen, die Bundesrepublik Deutschland und den Freistaat Thüringen, bin ich in großer Sorge. Das hat zwei wesentliche Gründe. Erstens haben wir etwas, das Ulrike Gorow in ihrem letzten Buch Zeitenwende auch mal aufgegriffen hat, ein Stadium der Stasis, der Stockung. Der gesellschaftliche Diskurs ist in Stocken geraten. Damit aber auch die Problemlösefähigkeit, die Fähigkeit, auf veränderte Rahmenbedingungen einzugehen, sich neu zu entdecken, neu zu erfinden, weiterzuentwickeln. Das ist ein Befund, den kann man auch wiederum erklären, warum das so ist, warum wir eine auch extremisierte Mitte haben, warum wir ein Parteiensystem haben, das sich stellenweise katalysiert hat, ein Staat, der Raub der Parteien geworden ist. Und das ist, wie gesagt, dann nochmal ein eigener Pfad, den man jetzt beschreiten müsste. Und das Zweite ist die Blockade des Parlamentarismus, also eine allgemeine gesellschaftliche Diskursblockade und eine parlamentarische Blockade. Der Parlamentarismus bzw. das Parlament wurde von Edmund Burke mal als Transmissionsriemen des Volkswillens bezeichnet. Und das ist es in Deutschland, weder im Freistaat Thüringen noch in den anderen Landesparlamenten noch in der Bundesrepublik Deutschland zurzeit noch. Weil klar ist, dass das Parlament als Ort des Ausgleiches, der im Gespräch gefunden wird, nicht mehr funktionsfähig ist, dysfunktional geworden ist. Das liegt aber, und ich bin auch ein selbstkritischer Mensch und ich weiß auch, dass ich sicherlich als politischer Anfänger, der vor 11 Jahren in die Politik gegangen ist, auch Fehler gemacht hat, aber auch seine Lernfähigkeit, glaube ich, unter Beweis gestellt hat. Wir haben immer darauf hingewiesen, ich habe immer darauf hingewiesen, dass wir zur Kooperation bereit sind, dass wir auch im Parlament, und das ist auch wirklich ein Ansatz, den ich bis heute vertrete, immer noch versuche deutlich zu machen, wir prüfen die Arbeit der anderen Fraktionen in der Sache, wir legen nicht direkt ad acta, wir gehen nicht über die Arbeitsergebnisse der anderen hinweg, wir versuchen uns damit auseinanderzusetzen, stimmen natürlich den Ausschussüberweisungen auch meistens zu, damit Ideen auch ventiliert werden können in der vertieften Arbeit in den Parlamentsausschüssen. Alles das wird in Richtung AfD von den etablierten Kräften nicht getan. Ja, also wir haben in den 10 Jahren, die wir jetzt im Parlament sind, glaube ich, einmal durch Zufall eine Ausschussüberweisung gekriegt, obwohl das eigentlich eine Routineangelegenheit ist. Unsere Kandidaten für die Gremien, die uns auch verfassungsmäßig und von der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags aus zustehen, werden einfach nicht gewählt, obwohl wir durchaus dann auch kompromissbereit werden und selbstverständlich auch die anderen Kandidaten wählen. Ja, es ist sogar so, dass die Spielregeln geändert werden. Das hat man jetzt zu Beginn der neuen Legislatur gesehen. Wir haben eine parlamentarische Tradition seit 150 Jahren in Deutschland, die besagt, dass die stärkste Kraft den Parlamentspräsidenten bekommt. Ja, und schwuppdiwupp hat man in einer konstituierenden Sitzung, die chaotisch war, aber nicht, weil wir sie ins Chaos haben abgleiten lassen, sondern weil die etablierten Kräfte das so inszeniert haben. Leider muss ich vermuten, auch in Zusammenarbeit mit dem Landesverfassungsgericht. Eine Geschäftsordnung neu aufgesetzt, bevor sich der neue Landtag konstituierte, hatte, geht angeblich alles und man hat einfach die Spielregeln geändert. Wir sind also in einem Zustand, dass die alten Spieler in Bedrängnis geraten, aus ideologischen Gründen, aber auch weil der Veränderungswille in der Bevölkerung da ist, aber von ihren Machtpositionen, ihren Fründepositionen nicht lassen wollen und dann auch bereit sind, diese Macht- und Fründepositionen zu verteidigen. Und eigentlich wäre es ein leichtes gewesen, weil der Parlamentarismus so eine große Integrationskraft hat, die AfD zu integrieren, zu kompensieren. Bei den Grünen ist es ja auch gelungen. Warum hat man es bei der AfD nicht versucht? Ich bin jetzt mittlerweile auch fast glücklich darüber, weil wir dadurch auch klarer im Bewusstsein der Menschen bestehen konnten und unsere Inhalte durchhalten konnten und jetzt auch eine wirklich Alternative geblieben sind. Ja. Aber nochmal, ich bedauere das und bin nach wie vor zu Gesprächen bereit, obwohl ich jetzt, wie gesagt, diese Gelassenheit habe und einfach auch abwarten kann. Ne.
Ja, ich habe dieses Thema, dass Sie ständig ausgegrenzt werden in den parlamentarischen Systemen, mit dem Mike Moring, da war er noch, hat er noch eine Bedeutung in Thüringen gehabt. Und da war der auch im Gespräch und wir haben uns darüber unterhalten und war auch selber einsichtig zu sagen, das kann man so nicht mehr weitermachen. Wenn ich mir das jetzt so betrachte, wie die Leute, die gewisse Einsichten haben, in der CDU oder in anderen Parteien noch eine Rolle spielen, dann sind die verschwunden, die sind versenkt worden. Und letztendlich auch das Bemühen, andere Wege zu gehen, auch mit den Linken oder so in Thüringen, ist ja von oberster Stelle dann wirklich glatt gebügelt worden. Und das sieht man im Grunde genommen, da ist etwas, was man nicht will, das gilt für die Linken wie auch für die AfD, dass diese Teile offensichtlich ausgegrenzt werden und dass man sich letztendlich in der Frage, wir sind die Mitte und wir machen das und euch brauchen wir nicht, haben wir die Situation.
Und die Zäsur war wirklich die Kemmerich-Wahl in Thüringen. Ja, ja. Ja? Und die Intervention der Kanzlerin aus Südafrika. Ja, und da haben wir alle, glaube ich, erkannt, dass im Hintergrund größere Mächte spielen und ein Interesse daran haben, dass hier etwas nicht kippt. Und Sie haben ja in Ihrer Einleitung deutlich gemacht, Thüringen ist ein wichtiges zentrales Land für politische Veränderung auch und ist auch könnte auch durchaus zum Piemont einer neuen politischen Entwicklung in Deutschland und darüber hinaus werden. Und das hat man wirklich auf dem Schirm. Und zwar weniger vielleicht von Seiten der Protagonisten der Kartellparteien in Deutschland, vielleicht von den führenden Köpfen auch. Aber ich denke, wir reden ja auch über internationale Strukturen, die ein Interesse daran haben, dass erstmal alles so bleibt, wie es ist.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist klar. Dieser Eingriff von außen war deutlich. Das wurde durchorganisiert. Die Kramp-Karrenbauer wurde abgeräumt. Aber wir haben die Fortsetzung dann im Corona gehabt. Das ist dann nochmal die Steigerung, dass die Bundeskanzlerin dann sich ein Gremium zusammengestellt hat mit dem Ministerpräsidenten und dann entschieden hat, was Sache ist. weiß nicht, auf dem Hintergrund ihrer Richtungskompetenz oder so etwas, aber ein Gremium, was es gar nicht gibt in unserer Verfassung. Also diese Entscheidungsebene gibt es nicht, aber die ist dann wirklich durchgehalten worden und zwar ganz konsequent und mit all den Lügen und Dingen, die wir erlebt haben. Das ist im Grunde genommen schon so eine, aus meiner Sicht als Demokrat, eine schiefe Ebene, auf der wir uns bewegt haben und wo wir auch nicht mehr runterkommen im Augenblick. Und macht das eigentlich weiter.
Absolut. Und das ist ja genau dieser Gang in die Postdemokratie, den wir gerade erleben. Also wenn ich so Zäsuren oder wenn ich Markstein in Erinnerung rufen darf, 2011 die beschleunigte Energiewende, der Schritt in die Deindustrialisierung, dann 2015 die Masseneinwanderung, der Angriff auf die Volkssouveränität und dann, was Sie gerade in Erinnerung gerufen haben, die Corona-Zeit mit den Corona-Maßnahmen, die also Grundrechte außer Kraft gesetzt haben und damit eine neue Art von Obrigkeitsstaat aufgesetzt haben, zumindest probiert haben. Mhm. Und den Versuch, diesen Staat in Richtung Postdemokratie zu drücken, mit einer maßgeblichen Schmälerung von Grund- und Freiheitsrechten, mit einer maßgeblichen Schmälerung von demokratischen Mitwirkungsrechten, das macht die AfD nicht mit. Und deswegen sind wir wahrscheinlich auch kein gut gelittener Kooperationspartner, beziehungsweise werden gar nicht in Betracht gezogen als Kooperationspartner.
Ja. Was sagst du dazu?
Ich glaube, der Hintergrund ist Frieden mit Russland. Das ist der Kern von allem. Hier wird ein Krieg vorbereitet, ein möglicherweise dritter Weltkrieg, ein möglicherweise sogar atomar geführter dritter Weltkrieg und es soll auch gegen China gehen. Und da ist eine Partei im Bundestag im Wege. Leider nicht mehr. Nun kann man darüber sehr traurig sein. Ich bin darüber traurig, weil ich das BSW gerne im Bundestag gesehen hätte und darum auch gewählt habe. Aber die AfD ist im Bundestag die einzige Partei, die mit einem rückgehenden britischen Flügel bezüglich der NATO, das sehe ich mit Bedauern, jetzt kommt ja wieder ganz neu, dass man eben dann diese Karte spielt, wie der Innenminister in Thüringen und sagt, alles, was die AfD fragt und sagt, ist von Putin vorgestanzt. Das ja, erinnert mich an meine Jugend. Ich war auch immer Moskau Fellow Traveler, obwohl ich braver Sozialdemokrat war, für Willy Brandt Reden schreiben durfte. Aber der Hintergrund ist immer, dass die dies als störend empfinden. Und sie wissen, dass die Kräfte, die prinzipiell gegen die NATO sind, bei der AfD keine Mehrheit haben. Das haben sie nicht. Da ist auf dem Bundesparteitag auch eine eindeutige Entscheidung getroffen worden. Auf der anderen Seite gibt es aber Leute, die sagen, wir können ja in der NATO sein, auch wir landesverteidigen, wir können auch dafür sorgen, dass unsere Soldaten bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen finden, auch da Geld investieren, das ist dann Landesverteidigung, aber wir sind für Frieden mit Russland. Das ist dann zwar prinzipiell nicht gegen die NATO, aber es ist für Frieden mit Russland. Und das reicht denen schon aus, um zu sagen, haut drauf, was immer geht. Spiegel, Taz, Neues Deutschland, Zeit, all die ganzen hauen jetzt da drauf. Und haben natürlich gleichzeitig eine bestimmte Sympathie für die Kräfte, die in der AfD auch der Meinung sind, das soll man nicht übertreiben mit dem Frieden mit Russland. Also der Frieden mit Russland ist die Kernfrage, weil da müssen wir stehen. Im Geiste Willy Brandts oder im wessen Geiste auch immer. Und da steht sowohl ein Alexander Gauland als auch eine Sarah Wagenknecht und wir kriegen sie am Brandenburger Tor nicht zusammen. Deswegen will ich nur noch mal sagen, wenn für Frieden mit Russland Oskar Lafontaine und Tino Chrupalla auf einer Redebühne vorm Brandenburger Tor stünden, rappelt die Republik. Dann sind über 200.000 Menschen unterwegs.
Ja, das ist Konzept Teile und Herrsche. Also das sind ja Potenziale, die da sind, also die alte Friedensbewegung und die unterschiedlichen Komponenten, aber auch in der Friedensbewegung merkt man natürlich, jeder macht seine eigene Veranstaltung, vielleicht 20.000, 30.000, das sind am Freitag dann der nächste und so weiter. Mhm. Ist natürlich auch eine Nummer, wo du sagst, ihr könnt ja nicht was zusammen machen oder so. Aber auch das funktioniert eben in diesem Dialog auch noch nicht so richtig. Das sehe ich genauso. Und insofern müssten wir natürlich die Frage stellen, warum haben wir jetzt diese Orientierung, dass wir plötzlich eine Propaganda haben gegen Russland und so eine so eine Kriegsbesoffenheit letztendlich. Und aus meiner jetzt Sicht, wie ich die Welt betrachte, ist das natürlich das Kapitalinteresse. Also wenn jetzt die jetzige Regierung, der Herr Merz, mit der alten Regierung zusammen das größte Schuldenprogramm aller Zeiten, 1 Billion, beschließt und das ausschließlich im Interesse der Rüstungsindustrie ist, weil es muss alles nach Amerika gehen, weil die NATO ist verpflichtet, Systeme zu kaufen, die kompatibel sind mit amerikanischen Systemen, also haben die immer den Finger drauf, werden nicht alles einsacken können. Aber
darf ich nur ganz kurz nur unterbrechen? Entschuldige, das ist sehr unhöflich, aber als Willy Brandt sagte, lass uns ein Volk der guten Nachbarn sein, ging bei Rheinmetall der Aktienkurs, das kann man heute nachvollziehen, sprunghaft nach unten. Für die war alles, was Frieden mit Russland bedeutet hat, ein Schlag ins Kontor ihrer Börsengewinne.
Ja, du musst sehen, also wir haben jetzt ja mit Nord Stream 2 und 1, mit den Sprengungen und so weiter, wo man davon ausgehen muss, dass es im Interesse der Amerikaner gemacht worden ist. Und vielleicht jetzt sich wirklich in der Realität und in der neuen Anpassung sich etwas ergibt, dass die Amerikaner, wenn sie mitverdienen dürfen an diesem Ding, dann sind sie nicht so sehr auf ihr Fracking-Gas da angewiesen und sagen, gut, wenn wir mitverdienen, ist es auch gut. Mhm. Also darum geht es ja offensichtlich gegenwärtig. Aber das hat sich jetzt so schnell gewandelt. Ich selber war letztes Jahr 2 Monate durch Russland durch und in die Mongolei. Das hat mich interessiert, wie eine Gesellschaft, die noch nomadisch, zu 30% nomadisch lebt. Das wollte ich mal erleben, wie das ist und so weiter, um einfach ein weiteres Bild von Gesellschaften als solches zu bekommen. Und dadurch sind wir natürlich 30.000 Kilometer durch Russland gefahren und haben das auch von der Tiefe her kennengelernt. Und ich muss sagen, obwohl ich ein gutes Verhältnis zu Russland habe, aber da habe ich gedacht, naja, ich weiß nicht, hinter Moskau, wie die Straßen sind und ob es vielleicht doch schlammig ist oder so, ich habe keine Ahnung. Ich kann nur sagen, von der Grenze von Litauen bis nach Vladivostok bauen, die sind vor 5 Jahren fertig, ist durchgängig, 4-spurig, exzellent, alles wunderbar. Millionenstädte mit vielen, vielen Universitäten und so weiter. In den Großstädten alle 500 Meter ein Kinderspielplatz. Also es ist unglaublich und das hat mit dem Bild, was Sie uns hier erzählen, nicht viel zu tun. Selbst durch die Sanktionen sind die offensichtlich in der Lage, wirtschaftlich voranzukommen, sind das Land mit den geringsten Schulden, was auch immer. Das ist interessant, dass wir aber ein anderes Russlandbild haben und ich lese gerade den Ali, die Frage, wie konnte es dazu kommen in Deutschland, dass wir die Sprüche, die damals geführt worden sind, erinnern mich an die Sprüche, die heute sind. Und wenn ich über das Stadtbild, Zitat von Herrn Merz nachdenke, dann ist diese Migranten, sind das die neuen Juden, zu sagen, da sind die Schulden, die haben uns das Problem gemacht, die müssen jetzt weg und so weiter. Ich meine, da haben Sie auch Vorstellungen, wo Sie gesagt haben, okay, wir müssen, ich weiß nicht genau, was Sie da sagen, aber ich sage mal, wir müssen, wenn wir Leute aufnehmen, müssen wir sie verdauen können. Es muss also oft verarbeitet werden können und nicht, dass wir...
Das wird mich übrigens wirklich interessieren, was Sie zu dem Stadtbild... Zitat.
Ich weiß. Ich hab mir da tatsächlich noch gar keine großen Gedanken zu gemacht, weil das ist für mich auch so ein Fortführen auf einen Nebenkriegsschauplatz. Mhm. Da wird wieder eine Sau durchs Dorf gejagt, die Aufmerksamkeit der Menschen wird auf diese Sau gelenkt und die wirklich wichtigen Dinge, die werden im Verborgenen derweil exekutiert.
Was wären da die wichtigen Dinge? Entschuldigung, Klaus.
Also,
wir sind ja im Gespräch.
Also das, was im Hintergrund passiert, also dass der Bürger die Möglichkeit hat, die Machtkomplexe, die im Hintergrund letztlich existieren und die unsere Demokratie immer mehr zur Simulation werden lassen, zu erkennen, zu enttarnen. Das wäre zum Beispiel eine Aufgabe von wirklich kritischen, freien Medien im Sinne eines demokratischen Bewusstseins, das immer wieder neu erzeugt werden muss. Ja. Ich finde diese Gier, ich habe ja damit selbst als Politiker im Alltag zu tun, dass ich bemerken muss, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen immer kürzer wird. Und der Politiker ist ja auf Generierung von Aufmerksamkeit auch angewiesen, versucht dann in diese immer kürzer werdenden Aufmerksamkeitsspannen reinzugehen und da entsprechend über emotionale Botschaften, über starke Bilder diese Aufmerksamkeit für sich dann auch zu heben. Ja? Und die Medien bedienen das, die Medien transportieren das und leben letztlich auch davon, von diesen kurzen Erregungsaufbäumungen. Und ich finde das so trivial. Ich bin nicht so eine Art von Politiker. Deswegen setze ich mich mit solchen Dingen wie diesem Stadtbildstreit, den wir jetzt gerade haben, oder der Stadtbilddiskussion gar nicht mehr auseinander, weil das nicht die tiefen Problematiken ausleuchtet, die wir in Deutschland, sowohl was die Demokratie, was den Rechtsstaat, aber auch was das gesellschaftliche Zusammenleben angeht, betrifft. Das sind Scheindebatten auf der Oberfläche.
Frage, Sie wären Innenminister jetzt in Thüringen, vielleicht sogar im Bund, Migration. Wie sieht eine geregelte, damit auch gedrosselte Migration menschlich aus? Oder soll die gar nicht menschlich sein?
Politik muss immer menschlich sein. Also das ist für mich schon eine Prämisse. Aber allerdings habe ich als Politiker, als deutscher Politiker natürlich die Verantwortung, dem deutschen Staat zu dienen und dem deutschen Volk zu dienen. Und ich bin jemand, der sagt, die Nation hat jetzt in diesem Stadium der Weltgeschichte auch noch eine Bedeutung. Ist vielleicht sogar, wenn man sie richtig erhält, das letzte Bollwerk gegen eine fortschreitende Globalisierung. Ja. Auch im Sinne, dass nur dort Solidarität gelebt werden kann. Ja. Und Nation braucht etwas Verbindendes, braucht als Grundlage eine Vertrauensgesellschaft, die über Jahrhunderte entstanden ist, die ihre Werte gebildet hat durch Trial-and-Error-Prozesse. Und ich weiß, dass so eine Gesellschaft eben keine unbegrenzte Zuwanderung verträgt, schon gar nicht aus kulturfremden Kontexten. Mhm. Ja? Und dann muss ich tunlichst alles dafür in Bewegung setzen, dass diese Zuwanderung, die wir im Augenblick haben, aus kulturfremden Kontexten auf den Nullpunkt gesetzt wird.
Das Thema kulturfremd würde jetzt sofort, wenn ein Woker Rezensent an unsere Sendung ginge, das Wort wird rausgezogen und dann, es haben ja doch eine ganze Reihe Migranten erstaunlich schnell bewiesen, wie schnell sie sich hier in Kultur und Rechtsstaatlichkeit fast sogar überanpassen. Also einige, die ich dann dunkelhäutig im Fernsehen erlebe, als Tagesschau oder heute Moderatoren, sind da ja fast übers Ziel hinausgeschossen. Was ist denn dann in der Substanzkultur fremdbarierend?
Ja, es gibt natürlich immer wieder diese Erfolgsgeschichten, die will ich auch gar nicht in Abrede stellen, natürlich. Ich habe selbst schon solche Erfolgsgeschichten kennengelernt, persönlich kennengelernt und auch sehr schätzen gelernt. Und das sind oftmals dann Immigranten, die sind deutscher als die jetzt Deutschen.
Ja. Das ist ja die Grunderfahrung, dass die erste Generation ungeheuer angepasst ist. Die möchten nicht auffallen, die möchten alles richtig machen und so weiter. Und wir haben ja nun aus verschiedenen Bereichen, wir haben ja auch aus Russland lange Zeit einen großen Zustrom gehabt. Ich habe immer das eingeschätzt, das ist sozusagen die Wählerreserve für Kohl gewesen.
Natürlich.
Und die sind auch die ganze Zeit dankbar gewesen dafür, dass sie hier so aufgenommen worden sind. Den Kindern wurde das vorgebetet und die mussten letztendlich auch die CDU wählen. Und jetzt verändert sich das gegenwärtig gerade, weil man sagt, ja, das war ja doch alles ganz anders, was sie uns gesagt haben. Und das ist nicht so, wie es ist, so wie die Ostbürger hier sagen, nach der Wende, wir hatten uns das auch ein bisschen anders vorgestellt, was wir da bekommen haben. Es war schon gut, wir haben auch das und jenes und so. Aber irgendwo, manche sagen mir, wir haben die DDR 2.0 jetzt im Augenblick, also gleiche Verhältnisse. Das ist so die Empfindung vieler, die das sagen und so.
Ist aber tatsächlich so. Also hört man in Bürgerdialogen, in denen ich oft bin, sehr oft diesen Vergleich. DDR 2.0, das fühlt sich wieder an wie DDR.
Ja, das ist auch so. Ja. Genauso pleite, genauso schwierig. Pleite sind wir wirklich, das ist ja nun keine Frage. Und selbst die noch nicht gedruckten Scheine, da die Billionen sind ja noch nicht überwiesen worden. Und trotzdem wird ja schon der Gürtel enger geschnallt. Und der Herr, der Finanzminister Klingbeil, der macht ja jetzt sogar noch den Turbo an, indem er sagt, okay, also die Zinsen für diese Billionen, die müssen wir auch noch aufnehmen. Wenn das Zins und Zinseszins zusammenrechnet, ist also der Turbo eingeschaltet, wo wir wahrscheinlich die schnellsten sind in der Verschuldung, wenn wir so weitermachen.
Nur ich würde halt gerne zurück bei Herrn
Wir
Herrn
können ja den Haken noch dran machen an die Migrationsfrage. Ja. Also, eine Einzelfallprüfung ist für den Staat letztlich nicht möglich, wenn es um die Migrationsbewegung von Millionen geht. Ja, das heißt, ich muss als Politiker letztlich auf statistisches Material zurückgreifen. Und mir hilft natürlich der Blick in die Kriminalstatistik des Landes und des Bundes. Und wenn ich sehe, dass ich im Bereich der Gewaltkriminalität, der Kriminalität gegen die sexuelle Selbstbestimmung etc. pp. Migrantenklientel stark überrepräsentiert habe, das aus einem speziellen kulturellen Kontext kommt, muss ich als Politiker, der Verantwortung für einen Staat und dessen Stabilität trägt, alles tun, die Migration aus diesen kulturellen Kontexten, auch wenn im Einzelfall das prima Leute sein können, die sich prima integrieren, aber ich muss leider die Statistik zur Grundlage machen, dann verhindern. Verhindern und gucken, dass diese Migration tatsächlich auf Null gesetzt wird. Ich denke, wir haben seit 2015 wirklich so viele Menschen ins Land gelassen, die, und das ist offenkundig, nicht willens in der Lage sind, sich zu integrieren, aber durch die Existenz eines Sozialstaates eben auch nicht zur Integration gezwungen werden, noch nicht. Ich glaube, langsam ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Wir werden uns das nicht mehr lange leisten können. Und ich bin jetzt kein Libertärer, will auch keine Liberalen zitieren, aber Friedman hat mal zu Recht gesagt, Milton Friedman, der bekannte US-amerikanische Ökonom, ein Staat kann entweder offene Grenzen haben oder er kann einen Sozialstaat haben, er kann aber nicht beides haben. Das heißt, wenn wir diesen Sozialstaat erhalten wollen, wofür ich bin,
brauchen wir feste Grenzen.
Brauchen wir Grenzen, ja, wir brauchen eine integrierte Gesellschaft.
Aber darf ich nochmal gerade zurück, dass wir das, weil das sind ja Gespräche, die vielleicht dann auch einen historischen Stellenwert haben. Wenn Sie sagen, da sind Kulturfremde, die auch durch die Kriminalitätsstatistik verifiziert sind, dann kann ich doch nicht deswegen, weil es die Statistik der Kriminalität hier hergibt, sagen, wo sie herkommen, sind sichere Herkunftsländer, wenn da Bürgerkrieg ist. Also mal angenommen, da ist Bürgerkrieg und ich komme dahinter, dass die Leute, die herkommen, jetzt besonders zur Kriminalität neigen, dann muss ich doch irgendeine Form von Einzelfallprüfung machen.
Ich glaube, damit... Also ich verstehe Ihren guten Willen, lieber Herr Dehm, und ich verstehe Ihren humanitären Ansatz, aber ich glaube, damit überfordern Sie gegenwärtige Staatlichkeit.
Gegenwärtige.
Und unsere Staatlichkeit. Ich weiß nicht, wie die Menschheit in 200 oder 300 Jahren bewusstseinsmäßig unterwegs ist. Ja? Aber noch haben wir eine Menschheit, die vor allen Dingen in Völkern organisiert ist und in Völkern denkt. Man kann das gut finden oder schlecht finden. Ja? Oder in Kulturräumen, maximal in Kulturräumen, Identität über Kulturräume ausbildet. Ja? Und diese Menschen, die in diesen Völkern und in diesen Identitäten Kulturräumen leben, wollen auch in Zukunft in diesen Völkern und Kulturräumen leben und sie wollen in Sicherheit leben, sie wollen in soziale Sicherheit leben und innere Sicherheit leben. Wenn ich aber in der Welt Regionen habe, und das sind leider sehr, sehr viele immer noch, in denen Staatlichkeit noch nicht so funktioniert, warum auch immer, müssen wir jetzt gar nicht aufklären, warum das so ist, in dem es Kriminalität gibt, in denen es Bürgerkriege gibt, etc. pp., und das sind ja viele, viele Staaten, ja, werden wir nicht die wenigen Regionen, in denen es bisher funktioniert hat, Europa ist so eine Region, dazu auserkoren dürfen, jetzt die gesamte restliche Welt, die noch nicht so funktioniert, zu retten und das dadurch zu versuchen, dass man einen Großteil dieser Bevölkerung dann in das eigene Territorium lässt.
Damit das habe ich nicht gemeint.
Also das hatte sich gerade so angehört.
Ich
wollte gerade auf das Kalkutta-Bild von Chollatur zu sprechen kommen. Ja, also
wir haben jetzt, also Sie sagen, es muss auf Null geführt werden. Das heißt, das, was wir verkraften können, das geht gegenwärtig nicht. Und kulturell Fremde sollen erst einmal zu ihrem Status kommen, dass sie bei uns irgendwie was machen können. Und das andere Thema ist, wenn da jemand kommt und es ist Krieg und wir haben Asyl in unserer Verfassung und dann müssen wir eine Einzelfallprüfung machen. Ich sage jetzt dazu, um das nochmal so zu erweitern, wir müssen ja auch mal darüber nachdenken, dass diese Kriege, die da stattfinden, und wer führt diese Kriege und bringt diese Länder, wo die Menschen dann zu uns kommen, in diese Situation? Das ist ganz typisch Syrien. Syrien ist etwas, was die Amerikaner mit der arabischen Welt im Grunde genommen in Gang gesetzt haben und haben eine Regierung, die gewählt worden ist, gestürzt. Und das wird dann noch als Diktator, der Assad, da macht es jetzt in Moskau und da ruft er einige Leute, der muss jetzt ausgewiesen werden und so weiter. Und das soll jetzt.
Wer ihn ersetzt, ist ein Terrorist. Ein
ja, Wahnsinn. Das ist ja, aber ich meine, man kann auch darüber reden. Sagen, wie können wir denn das verhindern, dass solche Kriege weiter stattfinden? Sie finden ja in der Regel immer aus wirtschaftlichen Interessen und machtpolitischen Interessen statt. Da werden im Grunde genommen, ob in Afrika oder in Syrien oder sonst etwas, es gibt ja Modelle. Die Amerikaner haben sie genauestens ausgedacht, wie Syrien aufgeteilt wird, in welche Systeme. Ist ja schon geplant worden. In der amerikanischen Administration gibt es da richtige Handlungspläne. Die sind bloß in der Öffentlichkeit nicht so bekannt. Und wie Sie sagen, das wäre die Aufgabe von Journalismus, zu sagen, welche Interessen sind denn eigentlich das, dass wir dieses Problem vor der Tür hatten mit oder haben auch noch damals mit den 1,2 Millionen, die vor der Tür stehen und die merken sollen, lassen wir sie alle rein. Und dann haben wir den Salat gegenwärtig und das haben wir diese Problematik. Und wir reden dann über die Erscheinungen die ganze Zeit, aber wir müssen noch mal in den Grundsatz kommen. Das ist natürlich von Deutschland oder Thüringen zu sagen, ich kriege das Syrien-Problem in den Griff und so, keine Frage. Aber es hat ja auch wieder mit Putin zu tun. Der war ja auf der Seite und hat dem Assad geholfen. Und das ist ja deswegen der Böse. Und jetzt redet er auch noch mit dem neuen Diktator da und so weiter. Aber das ist ja für mich jetzt ein Beispiel für Dialog. Trotzdem die Russen jetzt da nicht erfolgreich waren in dem Halten des alten Regimes, reden die mit den Neuen. Ja, aus wiederum auch Interessen natürlich, weil sie ihren Einfluss da nicht beseitigen wollen. Aber das kann man beurteilen, wie man will. Ich finde nur, dass wir darüber nachdenken müssen, dass wir wie alle Länder sagen, ja, wir können Leute reinlassen, wir müssen nur eben Ja sagen und nicht einfach offen macht die Tür. Und das ist ja wohl auch das, was Sie sagen, aber Sie sagen gar keinen mehr reinlassen, oder ist das jetzt die Regel?
Also das wäre meine augenblickliche Position, um erstmal das in den Griff zu kriegen, was wir im Land haben, an nicht integrierten.
Verdauen.
Sie meinen, ja, das ist so. Das, was man hat. Ja. Und um erstmal zu sichten, wer ist überhaupt da? Wir wissen, dieser Staat weiß ja gar nicht mehr, wer alles in Deutschland lebt.
Ja. Ja,
gerade die schlimmen Fälle von Morden, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, wurden oft begangen durch Menschen, die gar nicht registriert waren. Ja, und das ist natürlich ein unerträglicher Zustand. Aber Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wir sind allerdings jetzt auf einer ganz angesetzten Ebene angekommen. Ja. Und das möchte ich auch wirklich nochmal einordnen und da möchte ich auch wirklich nicht falsch verstanden wissen. Ich mache den Menschen, die zu uns kommen, keine Vorwürfe. Hm. Ich mache ihnen keine Vorwürfe. Ich kann die Motivation immer nachvollziehen. Ja? Außer die Motivation der wirklich reinen Glücksritter, die kann ich nicht mal nachvollziehen.
Ja, aus sozialen Interessen, weil hier kriegt man Geld, das weiß man irgendwo. Oder
ist zumindest clever.
In Deutschland, und das sagen mir ja auch Leute, dann stehen die hier kommen aus Afghanistan oder so, die stehen dann, wenn das Geld überwiesen worden ist, am
Bahnhof. Oder Ukraine.
Und überweisen Ukraine. Das sind ja alles so Details, die man im Grunde diskutiert.
Aber ich möchte nochmal darauf zu kommen, was ist eine gerechte Weltordnung? Ja, es gibt eigentlich da nur zwei Lösungspfade. Ein Universalismus oder ein Regionalismus bzw. Partikularismus. Ja? Also Universalismus, da wären wir ja durchaus in dem Bereich von Versuchen, die auch von unseren globalistischen Freunden beschrieben werden, Klaus Schwab und Co., ja? Also den Plattformkapitalismus zu einem Überwachungskapitalismus zu erweitern, vielleicht noch zu koppeln mit einem trans- und posthumanistischen Ansatz, also die Menschheit im Ganzen in den Blick zu nehmen, führbar zu machen, kontrollierbar zu machen, indoktrinierbar zu machen und damit vielleicht, wenn es gut läuft, für die Welt einen befriedeten Zustand herzustellen. Jetzt mal positiv ausformuliert. Ich glaube nicht, dass es so ist, weil wir wissen, oder ich vermute
auch
dann...
Auch nicht das Ziel, aber würde ich jetzt sagen.
Aber das wäre, wenn ich es jetzt mal gut meint, interpretieren würde, könnte das ein Ziel sein. So, also um Universalismus zu gestalten. Also ein positiver Weltregierungsansatz. Obwohl die Kriege würden dann neu auftauchen, wahrscheinlich natürlich. Bürgerkriege. Ja. Und der zweite Ansatz ist ein rigoroser Regionalismus. Das bedeutet, zu definieren, vielleicht auf der Grundlage der Kulturkreise, die Huntington beschrieben hat, subglobale Einheiten, die einen kulturellen Kontext haben, die eine kulturelle Geschichte haben, die sie auch wertemäßig verbinden und die relativ autonom existieren zu lassen mit einem klaren Migrations- und Interventions- und dann auch Investitionsverbot. Denn das große Problem ist, das Sie indirekt schon angesprochen haben natürlich, wir leben in einer Zeit und in einem Wirtschaftssystem, das auf Wachstum hin orientiert ist, das immer wieder neue Märkte erschließen muss, das immer wieder übergriffig werden muss, um auch die Zinserwartungen, die Dividendenerwartungen der Kapitaleigner zu befriedigen. Und das führt natürlich dann zu diesen expansionistischen Tendenzen, die dann auch von Staaten ausgeführt werden, wie beispielsweise nach 1945 in besonderem Maße von den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja. Aber ist das realistisch? Ja, das heißt, so eine gewollte Isolation von mehreren globalen Großräumen wäre eine Möglichkeit, zumindest diesen globalen Interventionismus zu brechen. Aber ich halte das auch eher für Wunschdenken, weil ich da auch eher so in Richtung von John Mearsheimer denke, dem bekannten amerikanischen Politologen, der den offensiven Realismus formuliert hat. Das heißt, er hat ja gesagt, es wird niemals Räume geben, die für sich sind, die sich überlassen bleiben, die frei sind von äußerer Einflussnahme, und Großmächte werden entstehen, wie sie auch vergehen. Und wenn man eine Großmacht ist, dann ist man wie so ein
Staubsauger
und hat dann seinen Einflussbereich und er wird mit zunehmender ökonomischer, politischer, militärischer Macht wird der Einflussbereich immer größer. Man kann auch gar nichts gegen machen, auch das Gefühl dann herausgefordert zu sein von Newcomern, die auftreten und so weiter. Also diese Dynamik, die Frage ist diese Dynamik überhaupt aus der Weltgeschichte herausnehmbar.
Na gut, wir müssen mit der Realität jetzt uns beschäftigen und sagen, gut, es gibt zwar die Modelle, die Amerikaner lernen gerade, dass sie nicht die Einzigen sind in der Welt, die entscheiden. Und wir haben die BRICS, die aus einem sehr Konglomerat von Interessen, aber eben national eigenständig bleibenden und auch finanztechnisch nicht unbedingt jetzt Gegendollar machen können wollen und so, wenn überhaupt ein langer Prozess. Insgesamt, da hat man zumindest mal gewisse Hoffnungen. Das ist auch ein dialogorientiertes Geschichte nach Interessen, nationalen und sonstigen Interessen. Und das amerikanische System hatte letztendlich ja denen bewiesen, mit zum Beispiel dem Einfrieren der russischen Vermögenswerte zu sagen, also wenn die das mit unserem Geld machen, warum sollen wir jetzt noch den Dollar da groß halten? Dann machen wir doch unser eigenes Ding und so. Das ist ja eine positive Idee. Ich habe im letzten Bereich jetzt, wo wir da jetzt diskutiert haben, ich habe noch eine Frage, die mich ganz speziell in der Vorbereitung interessiert hat. Sie sind ja so ein Mensch, an dem sich offensichtlich jetzt dieses ganze System reibt, weil es wird jetzt ja quasi auch juristische Geschichte geschrieben in diesem Satz, alles für Deutschland. Und da habe ich jetzt recherchiert und geguckt, es gab einmal noch vor Ihnen ein Gerichtsverfahren für dieses Alles für Deutschland, auch von einem AfD-Mitglied. Der hat das als Plakat aufgehängt und dann hat er gesagt, als er da gefragt wurde, oh, das habe ich nicht gewusst, dass die SA das Ding benutzt hat. Und deswegen hat er das dann überklebt und da wurde nichts, passierte nichts. Sie sind der allererste in der deutschen Rechtsgeschichte, der diesen Satz benutzt hat und in dem Prozess, der da stattgefunden hat, da sind Sie auch verurteilt worden, im ersten Mal mit 12.000 Euro und dann nachdem das zweite noch 16.000 oder irgendwas. Interessant war für mich, das ist in der Begründung, der Höcke ist ein Lehrer, der hat das wissen müssen. Ja? Und insofern hat er dann im Grunde genommen das gesagt, also, da glauben wir nicht, dass Sie das nicht gewusst haben oder weiß ich habe es auch nicht gewusst, muss ich sagen. Es ist mir erst in diesem Prozess untergekommen. Ich sage, dann wollte ich wissen, wo war das gleich 1956? Und das stimmt übrigens auch. Das basiert letztendlich auf dem KPD-Verbot und parallel dazu ist ja auch eine rechtsorientierte Nazi-Partei verboten worden. Da kommt
Reichspartei.
Da kommt die ganze freiheitlich-demokratische Grundordnungsdiskussion und das weg vom Gesetz hin zum rechtlichen Schaffen durch die Gerichte, ne, und dann Bundesverfassungsgerichtssätze. Also das hat mich jetzt richtig, fand ich jetzt richtig spannend, dass Sie im Grunde genommen Rechtsgeschichte in Ihrer Person schreiben, weil Sie Lehrer sind. Das finde ich interessant.
Ja, das ist tatsächlich, wenn man es abstrakt sieht, spannend gewesen. Also zeigt aber auch den besorgniserregenden Zustand unserer Justiz bzw. des Rechtsstaates.
Ja.
Das möchte ich wirklich betonen.
Eindeutig.
Ja. Also ich bin verurteilt worden nach 86a, das ist das Zeigen von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Nein, ich wusste es nicht und ich konnte es auch nicht wissen. Also keiner konnte wissen.
Stimmt,
weil dieser Spruch, alles für Dürr, ich traue mich ja schon gar nicht, mit denen komplett auszusprechen.
Mhm. Ich mache es mal für Sie und in Solidarität mit Ihnen. Ich sage jetzt alles für Deutschland. Ich sage es mal.
Nein, also ich sage alles.
Sollen die mal kommen?
Also es ist jetzt alles für Dürr. Und ich kann Ihnen sagen, dass das kein Motto der SA war. Es war kein Motto der SA.
Es war eine Überschrift.
Es war eine Überschrift in einer Zeitung.
Genau.
Ja, so, Punkt. Dieses Motto, alles für Dürr, ist von kirchlichen Widerstandsgruppen gegen Hitler verwendet worden. Sozialdemokraten. Ja, wo ist im deutschen Sprachraum seit dem 15. Jahrhundert bekannt. Und wir sind an einem Punkt, wo durch solche Gummiparagraphen, also sowohl der 86a als auch der 130, die unbestimmt sind und damit mit dem Rechtsstaatsprinzip nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Weil der Bürger, der gesetzestreue Bürger, sich gar nicht rechtskonform verhalten kann, selbst wenn er will.
Ja.
Selbst wenn er will. Ja, und das geht natürlich einem Rechtsstaat nicht. Ja, sind wir an einem Punkt, wo wirklich jetzt hier Unrecht zu Recht wird? Und zwar, das muss man deutlich sagen, meiner Meinung nach in Anschauung meiner Person. Also die Justitia hatte in meinem Fall die Binde nicht mehr auf. Ich hätte niemals erwartet, dass der BGH dieses Urteil stehen lässt.
Ja.
Niemals erwartet. Es ist ein Justizskandal allererster Güte.
Sind Sie noch vom Bundesverfassungsgericht?
Ja, zeigt aber, dass wir rechtsstaatlich gesehen auf einer ganz schiefen Ebene unterwegs sind. Ja. Aber Sie haben zu Recht gefragt, warum ist das so? Warum hat man den Höcke so aufs Korn genommen?
Ja.
Ja. Ja. Und ich mache mir natürlich manchmal auch so meine Gedanken darum. Warum ist das so? Weil ich ja eigentlich wir haben uns da schon mal länger unterhalten, ich habe ein ganz normales Leben gelebt. Also ich war 15 Jahre Lehrer, ich habe eine Familie gegründet, habe 4 Kinder, denke ich auch als Vater meine Aufgaben erledigt, habe auch niemals indoktriniert, bin nie Ideologe gewesen und habe immer die Freiheit ganz oben angesetzt und auch meine Kinder in einem freiheitlichen Geist erzogen. Auch als Lehrer immer versucht, meinen Schülern unterschiedliche Quellen vorzulegen, damit sie wirklich multiperspektivisch Sachverhalte sich aufschließen können. Bin dann in die Politik gegangen mit einem gewissen Leidensdruck, bin dann auch vielleicht dadurch aufgefallen bei meinen ersten Reden, dass ich einen gewissen Pathos eingepflegt habe, was aber damit zu tun hat, dass ich mich wirklich intensiv mit der Geschichte des 19. Jahrhunderts beschäftigt habe und viel Literatur aus dem 19. Jahrhundert gelesen habe. Ich versuche mir das dann auch mal selbst so herzuleiten, wie kann denn das sein? Und einfach das in meinen Sprachduktus so eingeflossen ist auf ganz natürliche Art und Weise, ohne dass ich das angelegt hätte, ohne dass ich das bewusst organisiert hätte, also meine Reden so gehalten hätte. Ich habe einfach diese Leidenschaft für dieses Land. Sie haben Thüringen zu Beginn ja auch durchaus beschrieben als etwas Besonderes. Ich bin seit fast 20 Jahren jetzt in Thüringen. Ich habe mir dieses kleine Land im Herzen Deutschlands erschlossen mit seinem kulturellen Reichtum, mit seiner politischen Bedeutung und es ist mir auch mit seiner landschaftlichen Schönheit so ans Herz gewachsen. Ich bin ein Patriot durch und durch. Ich liebe dieses Land, ich möchte, dass es Bestand hat in dem, was es geworden ist und dem, was es schon alles erreicht hat und dem, was es noch an Potenzial hat und vielleicht auch noch an neuen Ideen hervorbringen kann. Und diese Liebe zum eigenen habe ich vielleicht dann manchmal übertrieben ausgedrückt und jetzt kommt der zweite große Punkt. Also das ist ungewöhnlich gewesen für eine Gesellschaft und für ein politisches Establishment, das mit dem eigenen Vaterland gar nichts mehr anfangen kann, dass da auf einmal jemand auftritt, der ganz deutlich sein Land liebt. Und das Zweite ist, er gibt nicht klein bei. Er lässt sich nicht abschmürgeln. Er hält Stand. Was auch ein bisschen was mit, ich will es mal so umschreiben, Gottes Fügung zu tun hat. Denn wenn die Gesundheit nicht mehr da ist, dann können wir uns alle strecken und recken, wie wir wollen. Dann geht es nicht mehr weiter. Ja. Das heißt, ich hatte irgendwie auch eine schützende Hand über mir. Ich habe Stand gehalten. Und ich glaube, das ist dann auch das, was in einer Zeit, die sowieso in eine Umschlagzeit einzumünden scheint und immer mehr Menschen orientierungslos zurücklässt, jedenfalls sich abwenden zurücklässt vom Alten und auf der Suche nach dem Neuen, dann auf einmal eine Attraktivität für jemanden dann auch darstellt und eine Attraktivität ausbilden lässt, der erstmal Paria gewesen ist. Ja, und auf einmal kriegt dann derjenige, der Stand gehalten hat, der dagegen war, den man so aufs Korn genommen hat, dann auch etwas von einer Chiffre. Chiffre des Widerstandes, Chiffre für das andere, Chiffre für Veränderung. Ja, aber die Menschen wollen kein weiter so, sie wollen Veränderung. Das ist ein Grundgefühl, das ich als Politiker immer wieder...
Also sagen, ja. Meine Erklärung, also ich beobachte Sie, seitdem Sie aktiv sind und da mit dem Fähnchen da auf der Dings, das fand ich, kann man machen, kann man auch lassen. Das war ja irgendwie ein bisschen, war tump, fand ich also. Ne? Also was auch immer, aber meine Überlegung ist einfach die wesentliche Frage und deswegen komme ich auf diese Sache so. In Thüringen wird wirklich auch entschieden in der Frage jetzt Verbot der AfD. Hier werden die ganzen zentralen Themen aufgearbeitet. Hier haben wir den Herrn Wagner im Buchenwald, wir haben den Kramer im Verfassungsschutz, wir haben im Grunde genommen alle diese Dinge, die auf eine Verbotsgeschichte hin, die werden hier formuliert, werden hier im Verfassungsschutzbericht gemacht, wenn gefragt wird, wie denn, wo denn, was, und dann musst du in den Verfassungsschutzbericht gucken. Und zwar geht es um den Herrn Höcke. Der Herr Höcke, und das ist für mich so eine Sache, die AfD hat hier in Thüringen relativ schnell Fuß gefasst. Und dann ging es um die Frage, wie kommt man denn jetzt, wie wird man einfach größer? Und jetzt war das Potenzial, wir haben jetzt eine, sag mal, rechtskonservative Lücke entstanden durch die Frau Merkel, die CDU in die Mitte gedrückt hat und die SPD verdrängt hat und auch im Grunde genommen eine gewisse krisenhafte und Abwärtsentwicklung der SPD bedeutet hat. Und manche haben gedacht, das ist eine SPD-Frau eigentlich. Ja. Und da ist ein Riesenvolumen entstanden von Leuten, die nicht mehr zufrieden waren. Lucke und diese Professoren und die auch mit Europa nicht zufrieden waren. Und da hat sich ein Potenzial gebildet. Und in diesem professorenorientierten Anti-Euro, europäisch-kritisch, hat sich eine Kraft entwickelt, an die sich dann auch noch Alternative für Deutschland getan hat. Und da denke ich, ist meine persönliche Einschätzung, da ist einfach der Stratege Gauland gekommen und sagt, ja gut, wir kommen im Grunde mit dieser Professorenklamotte da auch nicht über einen gewissen Punkt. Wir müssen irgendwie noch ein bisschen mehr haben. Und das heißt, ich muss strategisch eine Kraft noch mit dazu bringen in diesen Kuchen, der im Grunde genommen über das Rechtskonservative mehr in das Rechtsnationale hineingeht. Dafür sind Sie auserkoren, weil man Ihnen ja unterstellt hat, Sie sind NPD-Mitglied oder irgendwie haben da irgendwas geschrieben und so weiter und manche Formulierungen sind ähnlich. Aber das ist gar nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wenn sich an so einer Person oder an solch einer Kraft das Potenzial, man untersucht das, muss sagen, ungefähr 19% sind eher so Nazi-orientiert, auch aus grundsätzlichem Sagen, ich will was anderes haben, ich will einen Führer haben und so weiter und so fort. Und um dieses Potenzial auch einzubinden, die sagen, wo sollen wir denn hingehen? Statt NPD zu wählen, wählen wir jetzt AfD. Ja, da sind Sie möglicherweise derjenige, der diese Kraft auch anzieht, selbst wenn Sie es nicht wollten. Oder vielleicht ist es auch überlegt, ich weiß es nicht. Aber ich sehe das einfach und das ist dann klug. Dann hast du diese 15% oder 20% auch noch möglicherweise. Und der Prozess zeigt das ja auch. Wir sind jetzt in Sachsen-Anhalt bei 40% vermutet.
Meinst du wirklich, dass 19%? Nazi?
Lange, ja, Nazi im Sinne von rechts mit Führer, also, weiß ich was.
Wir haben ja diese rechte Partei.
Das gibt es in fast jeder Gesellschaft, das ist so.
Und das ist, glaube ich, eine richtige Nazi-Partei.
Welche?
Der dritte Weg.
Ja, ich meine, das ist mir vollkommen egal,
wie die Dinger halten. Eine eigene
Soldaten du musst einfach nur ein Potenzial aufmachen, wo Leute irgendwie auch für übergangsweise eine Heimat finden können.
Ich glaube, das nie als in den letzten 20 Jahren als so viel empfunden.
Das ist schon ist untersucht worden, lange untersucht.
Ja, das heißt nicht, dass die Untersuchung
stimmt. In jeder Gesellschaft ist es so. Du hast ja alle möglichen ideologischen Einstellungen hast du und das verteilt sich in irgendeiner unterschiedlichen
Nationalistisch Größe. Kann ich mir gut vorstellen, aber nicht wir brauchen nochmal einen Führer oder wir finden Auschwitz gut oder wir finden den Überfall auf die Sowjetunion.
Nein, es geht doch im Grunde nur aus meiner Sicht heraus, wie man alle diese Leute, die Heimatlosen, irgendwo zusammenbringt. Da musst du dir einen Anker schaffen, wo die sind. Das ist ja nicht, dass das jetzt alles dann durchgesetzt wird. Ja. Aber du musst im Grunde genommen so eine Art Sogwirkung entwickeln und sagen, ja gut, finde nichts Besseres, mache ich damit oder will das unterstützen. Das ist für mich ja so eine Frage, wie man eben auf die 50% kommt. Die kommt man nicht wegen der Nazis, die da mitmachen, sondern das ist ja nur ein begrenzter Teil, sondern es ist ja dann ein Prozess. Und das ist an der Person Höcke festgemacht worden, weil sie haben ja auch noch dieses Ding an der Backe, man darf sie Faschist nennen. Das ist ja auch so eine juristisch einzigartige Konstruktion.
Das ist unglaublich.
Einzigartig. Das ist ja gar nicht, das ist keine Diffamierung oder sonst etwas. Das ist nur eine Meinungsäußerung. Aber wirklich so speziell gemacht, dass ich sagte, dann hast du dieses, du darfst Faschist sagen, dann darfst du gesichert rechtsextrem. Das ist hier in Thüringen erfunden worden. Und wir haben jetzt mit dem Wagner, der im Grunde genommen Leute anschreibt, die sagen also über 65, sie sollen die richtige Partei wählen. Und die ganze, das läuft ja zurzeit noch so ein Prozess, dass Landräte im Grunde genommen die Leute orientieren. Das ist ja alles Abbau demokratischer Rechte, das ist ja die Demokratie in den Müllhaufen schmeißen. Das findet alles gegenwärtig zugespitzt und speziell hier in Thüringen statt. Und wir haben ein Konzert von Leuten, die da an diesem Ding basteln und sich natürlich an dieser Reibungsfläche Höcke abarbeiten. Ne? Und dann Sie mit Ihrer Gelassenheit, die Sie jetzt haben, sagen, okay, ist halt so, kann ich auch nicht ändern. Jetzt warten wir halt ab, wie das so weitergeht. Aber ich sage, das ist so meine Einschätzung, dass es im Grunde genommen natürlich in der AfD diese zwei Richtungen gibt, von Leuten, die ein bisschen ganz rechts ausgerichtet sind und Leuten, die im Grunde europakritisch sind und so weiter. Und das formiert sich ja auch bei Ihnen möglicherweise in den ganzen Diskussionen und Prozessen. Und Sie haben ja mehrere Vorsitzende, die weg sind. Lucke ist weg, Petri ist weg, Meuthen ist weg. Also das ist ja auch ein Prozess, der da stattfindet. Wie schätzen Sie das Ganze so ein?
Also diese regionale Komponente, die Sie jetzt noch entfaltet haben, spielt sicherlich auch mit rein. Ja, diese besondere Konstellation in Thüringen und dass ich dann gerade hier bin und so weiter. Was das Phänomen Höcke erklärt. Aber ich glaube, dass die Frühphasenbeschreibung unserer Parteien nicht ganz der Realität entspricht. Ich sehe tatsächlich am Anfang ganz viele Zufälligkeiten. Und ich glaube auch, dass die Entstehung der AfD ist dem Establishment irgendwie, das war so ein Moment, wo die nicht aufmerksam
durchgerutscht.
Durchgerutscht. Ja, und Sie haben richtig darauf hingewiesen, es gab am Anfang diese Professoren-Clique in Anführungszeichen und es gab die Kritik am Euro und an dem ja, Verschwenden von Volksvermögen. Das war ja damals, ich kann mich noch erinnern, an das Abstimmungsverhalten im Bundestag, wo dann die Bundestagsabgeordneten befragt worden sind, nachdem der ESM durchgewunken ist. Mhm. Haben Sie denn den Vertrag mal gelesen? Hatte keiner gelesen. Ja. So, und das war natürlich dann so ein richtiger Aufreger und das war so diese erste Mobilisierungswelle für die AfD. Dann ist aber relativ schnell klar geworden, dass sich an diese Rebellion gegen den Euro, also gegen das in die Tonne treten von deutschen Interessen, auch andere Gruppen anschließen, die man zu Recht als nationalkonservativ bezeichnen kann, die sich auch schon vor der Existenz der AfD in lockeren Zirkeln getroffen haben, die um irgendwelche Zeitschriftenprojekte gruppiert waren, relativ lose, nicht wirklich systematisch organisiert. Das war dann ein weiterer Zulauf für die AfD und ich glaube, ganz entscheidend für die Vergrößerung der Kontaktfläche war die Frage nach der sozialpolitischen Ausrichtung der AfD. Ja, also am Anfang waren wir ganz klar liberal dominiert durch Lucke und Co., Stabatti. Das war natürlich
Sie
auch.
Sie meinen Markt, marktliberal.
Marktliberal, genau. Und dann ist durch den Richtungsparteitag in Essen, wo Lucke abgewählt worden ist und Petri gewählt worden ist zur Bundesvorsitzenden, die Partei eigentlich dann in Richtung Volkspartei hin orientiert worden. Auch dadurch, dass der Flügel, eine lockere Organisation innerhalb der AfD, also ohne jetzt Organisationsgrad zu haben, informelle Struktur, sich ganz klar positioniert hat im Sinne eines solidarischen Patriotismus. Das heißt, die Nation und den Sozialstaat verbunden hat und gesagt hat, wir stehen weiterhin zur Nation, auch als Möglichkeit, überhaupt Sozialstaat zu leben. Und die soziale Frage ist immer noch eine große Frage, vielleicht die bedeutsamste Frage, muss vielleicht anders gestellt werden, mit anderen Vorzeichen, jetzt in der globalistischen oder in der globalen Entwicklung, in der wir stehen. Aber ich glaube, das war auch das, was für den Osten dann das entscheidende neue Maß an Attraktivität bedeutet hat für den Wähler. Also diese Öffnung hin zur sozialpolitischen Fragestellung, die wir im Osten, und das ist auch mit meiner Person verbunden, auch ganz oben angesetzt haben und auch propagandistisch, medial und so weiter auch immer wieder durchgedrückt haben und immer wieder in den öffentlichen Raum gestellt haben. Ich glaube, das war weniger eine strategische Planung über viele Jahre, sondern das war dann auch irgendwo eine Notwendigkeit, die dann letztlich gelebt worden ist. Und ja, im Rückblick sehe ich relativ viele Zufälle, wobei ich sagen darf, ich hatte für mich immer eine strategische Planung. Also ab 2015 hatten wir eine klare strategische Planung in Thüringen. Thüringen ist auch ein Landesverband, der wahrscheinlich der am besten organisierte Landesverband der AfD ist. Aber nicht, weil ich so herrisch bin und so stark durchregiere hier, sondern weil ich wirklich eher partizipativ führe und bottom-up führe und viele gute Leute mitgenommen habe und dem nicht verbissen habe, wie das oft in Parteien der Fall ist. Ja. Und wir hier wirklich ein schlagkräftiges Team zusammengestellt haben, das sich auch immer wieder die Zeit nimmt, strategisch zu denken und strategisch zu planen. Und vor dem Hintergrund der Analyse der Lage in diesem Freistaat, vor dem Hintergrund der Analyse der politischen Lage, die Sie auch schon ausgeführt haben und der Möglichkeiten, die wir an Potenzial haben, haben wir diesen Weg, sagen wir mal, über eine Dekade vorgeplant. Und dass wir jetzt hier bei 40% stehen, das war für uns tatsächlich erwartbar, wenn die Politik des Establishments sich nicht ändern würde.
Ja, ist klar. Das ist in der Regel so. Man ist vielleicht nicht so gut, aber die anderen sind so schlecht.
Ja, das ist. Deswegen ich will nicht sagen, dass wir nicht gut sind, aber die anderen sind wirklich schlecht.
Ja, gut. Deswegen, also zumindest ist das so eine Entwicklung. Die Enttäuschung ist relativ groß und deswegen in diesem konkreten Falle abschließend vielleicht. Es gibt ja diese. Das wird immer wieder jeden Tag gesagt, im Grunde genommen der Rückgriff auf die Vergangenheit, die Entwicklung hier in Thüringen, als im Grunde genommen hier rechtsradikale Nazis sich denn da im Grunde genommen breit machen konnten. Und das wird ihnen ja immer wieder unterstellt, dass das hier, wenn Thüringen jetzt mal von der AfD regiert wird, dann haben wir im Grunde genommen wieder die neue SS und die ganzen Geschichten. Ja, da baut man ja wirklich diesen Boomern auf. Und gleichzeitig ist man nicht bereit, mit ihnen konkret gewisse Schritte zu gehen und zu sagen, okay, lass sie doch mal testen. Das ist ja jetzt das Thema, was die CDU bewegt. Wollen wir das mal ausprobieren? Und in Wirklichkeit ist das ja schon so. In meisten bieten in den Kommunen und überall findet was ganz anderes statt, als was hier da in bundespolitischen Diskussionen stattfindet in der CDU oder sonst wo. Und das ist ja deren gegenwärtige Krise auch. Ne? Und sie haben natürlich für sich gesagt, gut, recht, das warten wir halt ab, wenn die sich nicht ändern. Wir haben unsere Strategie, sie haben eine. Und willst du noch was?
Ja, ich wollte noch ergänzen, damit das nicht ungesagt bleibt. Es ist fast eine Binsenweisheit. Wenn die Angst vor dem Dritten Weltkrieg, die begründbar ist, ein Movens für viele Wählerinnen und Wähler ist, zu sagen, wir wählen AfD oder wir wählen BSW, dann war die Entscheidung in Thüringen vom BSW vorher zu sagen, die entscheidende Frage ist Frieden mit Russland und dann mit der einzigen Partei, die auch für Frieden mit Russland ist, nämlich mit der AfD, nicht mal zu reden und stattdessen mit Parteien, die schwere Waffen an Zelensky und die Ukraine liefern wollen von unserem Steuergeld und damit das billige russische Gas völlig kaputt gemacht haben, nämlich dann Koalitionen im Osten zu bilden mit diesen Parteien in Thüringen und in Brandenburg, für viele der Punkt, wo sie gesagt haben, die Hoffnung, dass sich jetzt in Deutschland was ändert mit AfD und BSW ist dahin. Und das ist, glaube ich, der Sargnagel für das BSW gewesen. Ich hoffe sehr, ich danke übrigens Herrn Höcke, dass er den Anstoß gegeben hat, da ist ja Tino Chrupalla auch und jetzt hat ja die gesamte AfD das gefordert, die BSW Bundestagsstimmen neu auszuzählen. Ich glaube, da ist manipuliert worden. Und wenn nur ein Hauch von Zweifel ist, sie müssen neu auszählen, um ein Mindestmaß an staatlicher Vertrauenswürdigkeit noch zu erhalten. Aber dass sie so wenig bekommen haben und im Sommer vor einem Jahr zweistellig gehandelt wurden, das BSW, hängt mit dieser fatalen Entscheidung zusammen, an die Suppentöpfe der Macht von CDU und SPD natürlich zu robben.
Das war in diesem Gesprächszyklus, habe ich gesprochen, in einer Sendung gleich gesagt. Das ist der Tod der BSW, diese zwei Regierungen, die waren so heiß, sie hätten ja warten können. Sagen, weiß ich nicht, wir können, manche Regierungen haben ganz lange auf sich gewartet, aber die waren so heiß, wollten alle an die Fleischtöpfe ran. Und das ist halt so, leider so. Und ich mache mir da nicht so große Gedanken darüber, ob das BSW oder wie auch immer, was das heißt, weil wir haben es in Italien wirklich sichtbar, das sind diese CDU und die Sozialisten und so und die Kommunisten, die gibt es ja fast gar nicht mehr. Und es sind ganz neue Entwicklungen, das sind Movements, also Bewegungen, die entstehen und die, so haben wir auch schon manchmal Stadtpartei und dies und das und so weiter, das haben wir an der Basis schon viel. Es gibt jetzt zunehmend, habe ich jetzt gerade wieder gesehen, bei den Bürgermeisterwahlen werden eben Parteilose gewählt. Also der Trend ist bei uns offensichtlich und ob es dann irgendwann auch die AfD noch gibt oder eine Regierung ist oder sonst was. Wir haben eine völlig veränderte Situation. Es gibt keine Bindungskraft mehr irgendwo, die gerade im Osten wird man das und das und probiert mal alles aus und sagt, das gefällt mir auch nicht, mache ich was anderes. Also da ist man nicht mehr sicher, ist man keine sichere Bank. Und insofern geht es in Wirklichkeit ja um die Frage, wer vertritt denn wirklich die Interessen des Volkes? Und da kann man im Augenblick in Thüringen auch nur sagen, rafft euch zusammen und möglicherweise diese ersten Möglichkeiten, dass die BSW auch mit Ihnen redet, das finde ich wenigstens mal normal eigentlich, dass man was
vielleicht,
normal
war. Vielleicht nur ein Satz. Die Dinge müssen am Ende ja immer rechtsstaatlich und rechtlich sozusagen formatiert werden. Und wir brauchen jetzt ein Weiterführen dieses Dialogs, wie wir ihn auch hier führen, wie ihn auch Herr Höcke mit Ulrike Gero geführt hat. Wir brauchen Dialoge, die historische Verständigungen werden. Nur das kleine Beispiel von vorhin. Ich habe eine Bekannte, fast Freundin, die in Afghanistan immer gegen diese Taliban und diese Islamisten gekämpft hat. Die wird von denen verfolgt und will jetzt nach Deutschland. Ich würde rechtsförmig gerne den Dialog dort weiterführen mit einem potenziellen Minister oder Regierungschef Björn Höcke, wie man das so machen kann, dass doch wieder hier eine Einzelfallprüfung dazu führen kann, wenn man auch gleichzeitig die Migration regulieren will, dass diese Person, die so verfolgt wird, hier in Deutschland Asyl bekäme.
Das können wir dann tun, wenn die Zeit herangerückt ist. Ansonsten ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, ich bin stets bereit, das Gemeinsame zentral zu setzen. Ja, wir haben den zentralsten Punkt, glaube ich, heute herausgearbeitet, Frieden. Ja, das ist im Interesse des deutschen Volkes. Frieden. Und dann kommt erstmal lange gar nichts.
Ja.
Ja. Ja. Und deswegen habe ich auch schon vor langer Zeit eine überparteiliche Friedensbewegung gefordert, weil ich wirklich glaube, dass wir den Druck der Straße brauchen, dass wir eine Mobilisierung
natürlich
der Straße brauchen. Ja. Und das muss überparteilich sein. Ja. Und dafür würde ich mich auch in Zukunft weiter gerne einsetzen wollen. Und wenn es da neue Formate, neue Möglichkeiten gibt, würde ich mich da gerne auch beteiligen und anschließen. Und wenn der ein oder andere BSWler oder auch der ein oder andere CDUler jetzt zuhört, meine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Das habe ich auch letztlich in den letzten Monaten immer wieder bei Gelegenheiten deutlich gemacht. Ja, 2019 waren wir schon vor der CDU bei der Landtagswahl. Die CDU hat dann die Duldung Ramelus noch mal praktiziert. Und ich hätte damals für eine Koalition mit der CDU so meine persönliche Karriere geopfert. Ich hätte gesagt, das ist auch nachweisbar, nachprüfbar, ich habe persönlich keine Ansprüche, wenn es darum geht, dieses Land nach vorne zu bringen und eine bessere Politik für Thüringen und Deutschland zu machen. So. Im Jahr 2024 war ich dazu natürlich nicht mehr bereit nach diesem Wahlergebnis. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit tatsächlich vorbei und jetzt ist die Zeit dafür gekommen. Und wir erkennen es, denn nach der Brombeere, das ist die letzte Verteidigungslinie, kommt nur noch die Alleinregierung der AfD. Das kann nicht anders sein. Außer
die werden auch umdenken. Das werden Sie sehen. Da werden auch einige umdenken.
Ja, aber ich kann Ihnen eins versichern, das ist mir auch nochmal wichtig, abschließend das festzustellen, weil uns das ja immer wieder unterstellt wird. Wenn die AfD regiert, weil ich so ein freiheitsliebender Mensch bin, dieses Land wird freier und wird gerechter sein. Wir werden es in Thüringen beginnen, dass es freier und gerechter sein wird, dass der Staat auch von einem Übereinfluss der Parteien bereinigt wird. Ja? Eine gewisse Parteistruktur ist notwendig in der parlamentarischen Demokratie, aber was wir in den Jahrzehnten, die jetzt vergangen sind, erlebt haben, ist einfach ein Raub des Staates.
Beutegut.
Durch die Parteien.
Ja.
Und ich habe in meiner letzten Haushaltsrede zentral gesetzt die Aussage, wir müssen uns fragen, was kann dieser Staat leisten, was soll er leisten und wo wird er für Partikularinteressen missbraucht.
Ja, klar.
Das wäre eine ganz wichtige Zielsetzung unserer Politik und dann natürlich alles das, was der Freiheit dient. Also
Stärkung des Sozialstaats.
Die Stärkung des Sozialstaats, aber für die Bedürftigen.
Natürlich,
müssen wir natürlich für die differenzieren. Ja, eine Entpolitisierung der Justiz, die Wiederherstellung der Gewaltenteilung. Alles das sind Projekte, die wir anschieben würden. Da braucht keine Angst zu haben vor irgendeiner Diktatur.
Ich will noch eins aufgreifen, Ihren Hinweis auf Frieden. Und das ist das Wichtigste und den gegenwärtigen Zustand der Friedensbewegung. In meinem ersten Leben vor meinem Unternehmertum war ich sehr viel mit großen Demonstrationen befasst und war auch damals in der Bewegung gegen das Kernkraftwerk Wiehl in Baden-Württemberg mindestens immer voll dabei. Und da ist für mich eine Lehre entstanden, aus der ich gelernt habe, wie man Massenbewegung und erfolgreiche Massenbewegung macht, nämlich das ist verhindert worden, das ist nicht gebaut worden. Die badisch-elsässischen Bürgerinitiativen haben bei allen ihren Veranstaltungen alle eingeladen, die mitmachen. Ja? Und eins war ganz deutlich, es gibt keine parteipolitische Suppe. Das
Richtig.
Heißt auch keine Symbole und keine Fahnen, sondern du darfst kommen und du gehörst dieser Bewegung an. Ein Hinweis, was ich jetzt so beobachte die ganze Zeit, die AfDler sind für den Frieden, haben dann auch alle ihre Fahnen, weil er zeigt, ich bin auch da und dann die anderen auch und alle da. Wenn es gelingen würde, so eine Übereinkunft zu haben, dass wir uns darauf einigen, überparteilich in dem Sinne für Frieden einzutreten, kann es vielleicht als eine Idee, zumindest aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, vor langer, langer Zeit, also in den 70er Jahren, dass wir da möglicherweise wieder einen Schritt weiterkommen. Dass wir dieses, jeder muss sich präsentieren, macht natürlich seinen Büchertisch oder weiß der Geier was alles, das war ja auch nicht verboten. Aber dass wir da mal drüber nachdenken, dass wir den Egoismus in den Massenveranstaltungen, die wir machen, so weit runterfahren und sagen, jetzt sind wir erstmal für ein Thema und da spielt nur die Friedensfahne eine Rolle und sonst gar nichts.
Absolut d'accord.
Vielleicht können Sie daraufhin auch wirken, vielleicht kriegt man das hin. Dann hätten wir, wenn die alle jetzt nicht mit ihrem Parteifähnchen da rumstehen, dann sind die anderen ja zumindest nicht so diskriminierungsfähig oder so. Hoffentlich, dass wir im Frieden weiterkommen. Danke für Ihr Kommen und das Gespräch. Danke für deine Idee. Ich denke, ich weiß nicht, wie es aufgenommen wird und ob ich jetzt auch ein Nazi bin. Das kann ich noch nicht sagen. Also wir
Nein, hier sind drei Nicht-Nazis.
Ja, genau. Also ich bedanke mich. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis auf bald wieder. Hoffentlich auch so interessante Gespräche. Vielen Dank.